3. Angstfaktoren. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern der Triumph über sie. Mutig ist nicht derjenige, der keine Angst hat, sondern der, der die Angst besiegt hat. Nelson Mandela. Wenn es darum geht, sich mit anderen zu messen, wer hätte Ihrer Meinung nach mehr Stress? Ein professioneller Golfspieler, PGA-Star Ricky Fowler, ein erfahrener Clubspieler oder ein völliger Amateur, der an Wochenenden mal mit seinen Kumpels spielt? Als ich Berater für das High-Performance-Programm von Red Bull war, forschte ich nach einer Antwort auf diese Frage. Zusammen mit Dr. Leslie Sherlin, einer Neurowissenschaftlerin, entwickelte ich einen 3-stufigen Stresstest. Wir maßen dabei die neuroelektrische Aktivität und Wärmeentwicklung im Gehirn jedes Golfers während der verschiedenen Stadien des Tests. Wir beobachteten ihre biologischen Daten und stellten ihnen Fragen, um die inneren psychologischen Strategien besser zu verstehen, welche die Golfer während der Tests einsetzten. Während der ersten 2 Stufen dachte jeder Golfer, er sei der einzige Teilnehmer an der Studie. Stufe 1 war ein Test, der nur wenig Druck erzeugte. Wir platzierten 18 Golfbälle auf dem Grün, die zwischen 30 Zentimetern und 5 Metern von der Flagge entfernt waren, damit jeder Golfer sie einlochen konnte. Alle zeigten nur einen leicht erhöhten Herzschlag und gesteigerte Hirnaktivität. Fowler, der Profispieler, der schon auf der Tour gespielt hatte, lochte wenig überraschend am besten ein, und zwar 15 von den 18 Bällen. Als ich Ricky fragte, wie er abgeschnitten habe, antwortete er: »Ich habe 17 gute Schläge gemacht.« Seine Zählweise schien mir überraschend, also sagte ich: »Aber nur 15 sind reingegangen.« Ohne zu zögern, sagte Ricky: »Richtig, aber so wie ich über Golf denke, versuche ich, meine Aufmerksamkeit auf das zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann, und nicht auf das Endergebnis. Ich habe bei 17 Schlägen mein Bestes gegeben. Das waren 17 von 18.« Das war ein erhellender Einblick in sein Mindset. Auf Stufe 2 erhöhten wir den Druck, indem wir 2 große Kameras an den Rand des Grüns stellten und zudem mit 2 Handkameras nur wenige Meter von den Golfern entfernt arbeiteten. Wir erklärten nicht, wofür die Kameras waren oder wer das Publikum sein könnte. Fowler zeigte zu Beginn einen Anstieg des Herzschlags und der Hirnaktivität, bekam diese Erregung jedoch schnell in den Griff und beruhigte sich wieder, wobei seine Resultate ähnlich wie bei Stufe 1 waren. Der Wochenendgolfspieler zeigte gesteigerten Herzschlag und Hirnaktivität und lieferte eine etwas schlechtere Leistung ab als zu dem Zeitpunkt, als wir nur zu zweit auf dem Grün standen. Er beschrieb seine Erfahrung als Spaß und aufregend und dass er sich wie ein Profispieler bei einem Wettkampf fühlte. Seine Leistung kommentierte er nicht negativ. Der Clubprofi aus dem örtlichen Golfclub machte eine völlig andere Erfahrung. Er war es nicht gewohnt, vor Kameras zu spielen. Sein Puls beschleunigte sich und blieb hoch, während er diese Phase des Tests absolvierte. Seine Ergebnisse verschlechterten sich dramatisch. »Ich konnte mich da draußen überhaupt nicht konzentrieren. Hätte ich nur gewusst, dass sie mich filmen würden. Ich habe mich zum Narren gemacht. Ich bin ein Profi. Ich sollte besser spielen.« In der letzten Testphase trafen sich alle Golfspieler zum ersten Mal. Zusätzlich zu den Kameras bauten wir noch mehr Elemente ein, um Druck auszuüben. Wir holten ein Publikum dazu und machten es zu einem Wettbewerb, um Geld für eine örtliche wohltätige Einrichtung zu sammeln. Die Ergebnisse waren nahezu identisch zu den früheren Phasen. Der Spieler der PGA-Tour nutzte seine mentalen Fertigkeiten, um seinen Herzschlag zu senken, den externen und internen Lärm auszublenden und seine emotionalen und körperlichen Reaktionen zu regulieren. Der Wochenendspieler sah die Erfahrung als reines Vergnügen und war neugierig. Das Ergebnis war ihm nicht wirklich wichtig. Der Clubprofi war der Sonderfall. Er lieferte eine schlechte Leistung ab. Wieso? Er hatte das Erlebnis mit weitaus mehr Bedeutung aufgeladen. Da er sich zu sehr damit identifiziert hatte, der Experte zu sein, war seine Identität bedroht. Die Kombination aus Kameras, der Menge und der größeren Expertise des Tour-Profispielers verstärkten seine Angst, was die anderen über ihn denken könnten. Ihn als schlechten Golfspieler sehen, einen Hochstapler, nicht das, wofür er sich selbst hielt. Und da ihm die Gedankengänge nicht bewusst waren, die diese Kaskade an Botenstoffen auslösten, die ihn zu einer Kampf- oder Fluchtreaktion drängten oder ihn erstarren ließen, konnte er nicht neu kalibrieren. Er war in einen Überlebensmodus versetzt worden. Auf einem Golfplatz, an einem sonnigen, 24 Grad warmen Tag in Hope Sound, Florida. Automatische Schutzmechanismen. Um unsere Angst vor der Meinung anderer zu ergründen, brauchen wir ein Rahmenwerk, mit dem wir diese Furcht verstehen. Angst ist eine adaptive, durch die Evolution ausgebildete Reaktion, die uns vor Gefahr schützen soll. Ihre primäre Funktion ist, wie ein Signal zu wirken, das uns vor Gefahr oder einer Bedrohung warnen und daran angepasste Reaktionen auslösen soll. In den frühen Tagen der Menschheit benötigte man die Fähigkeit, eine Bedrohung schnell zu identifizieren und einzuschätzen, um zu überleben. Unsere Jäger-Sammler-Vorfahren standen unter Druck, schlauer als die Raubtiere sein zu müssen, sich gegen Invasoren zu verteidigen und gleichzeitig dem Stamm verbunden zu bleiben. Das war entscheidend, um am Leben zu bleiben. Eine erhöhte Wachsamkeit und auf mögliche Fehlschläge vorbereitet zu sein, war für unsere Vorfahren nützlich. Es gab keine negativen Folgen, falls sie zu vorsichtig waren, aber sich zu verschätzen, konnte sie teuer zu stehen kommen. Wenn sie vor dem sprichwörtlichen im Wald lauernden Tiger flohen und er stellte sich als ein harmloses Tier heraus, hatten sie nur etwas Zeit verschwendet. Aber wenn sie die Hinweise aus der Umgebung nicht wahrnahmen, konnte es sie ihr Leben kosten. Das gleiche Prinzip galt auch im sozialen Bereich. Man konnte nichts falsch machen, wenn man sich den Bedürfnissen der Gruppe anpasste. Doch wenn man seinen guten Stand bei den anderen verlor und vom Stamm verstoßen wurde, war das höchstwahrscheinlich ein Todesurteil. Man konnte alleine nicht in der Natur überleben. Ein solches Leben war einsam, arm, schrecklich, brutal und kurz. Das Gehirn entwickelte, unterstützt durch die natürliche Auslese, Schaltkreise, die unseren frühen Vorfahren eine gesteigerte Wahrnehmung von Bedrohungen verliehen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil im Spiel des Überlebens. Millionen Jahre grub sich das System, Bedrohungen zu erkennen, tief in das Gehirn der Frühmenschen ein. Reflexe sind nicht nur zum Spaß da. Angst ist eine Emotion mit physiologischen und kognitiven Komponenten. Der Bedrohungsreflex ist eine unwillkürliche Reihe von Aktionen, die der Körper als Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung ausführt. Die Stressreaktion im Gehirn wird aktiviert und eine vorhersagbare Kaskade von neurologischen und physiologischen Ereignissen tritt auf, wenn wir eine Gefahr wahrnehmen. Wir können uns nicht fürchten, ohne dass dabei auch einige der folgenden Elemente des Stressreflexes auftreten. In dem Moment, in dem wir etwas als wichtig interpretieren, alarmiert die Amygdala, eine mandelförmige Struktur auf beiden Seiten des Gehirns, den Hypothalamus, der unser sympathisches Nervensystem aktiviert. Adrenalin wird ausgestoßen, unser Puls steigt und damit die Durchblutung, und es wird massiv Glukose aus der Leber freigesetzt. Die Blutgefäße in unserem Verdauungsapparat ziehen sich zusammen und Blut wird in die Muskeln der Arme und Beine gelenkt, damit sie sich darauf vorbereiten können, dass wir uns verteidigen oder wegspringen. Unsere Verdauung wird unterdrückt. Wir müssen keine Nahrung verdauen, wenn wir bedroht werden. Unser Magen bemerkt den Durchblutungsmangel und den Mangel an Sauerstoff in diesem Körperbereich, was zum häufig beschriebenen Gefühl führt, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Das Gehirn erkennt, dass unser Körper hart arbeitet und unser Kühlungssystem wird aktiviert, wodurch sich Schweiß auf der Haut bildet. Die Feuchtigkeit macht unsere Haut schlüpfriger und schwieriger zu packen. Während die Vasokonstriktion stattfindet und unser Herz heftiger schlägt, atmen wir auch schneller und flacher. Der zunehmende Blutfluss in die Extremitäten sorgt für ein schweres Gefühl in den Beinen und Armen, als wäre unser Körper überaktiviert. Unser Kiefer spannt sich leicht an, während der Körper sich unbewusst darauf vorbereitet, zu beißen, anzugreifen oder sich zu verteidigen. Wir nehmen den unwichtigen Lärm aus der Umwelt nicht mehr wahr, während unsere Aufmerksamkeit sich verengt und wir die ankommenden Sinnesreize selektiver verarbeiten. Zunehmende Muskelspannung schwächt unsere Feinmotorik, etwa die Fingerbewegungen und die Stimmbänder, um Ressourcen für die größeren Muskeln bereitzuhalten. Deswegen fällt es uns so schwer, zu singen, Klavier zu spielen, Bogen zu schießen oder öffentliche Reden zu halten, wenn wir uns bedroht fühlen. Wie wir Ängste erlernen. Die Biologie und die Mechanismen der Angst zu begreifen, ist wichtig, um unser Verhältnis zur Angst zu ändern. Das Angstsystem soll uns schützen. Der Bedrohungsreflex erfolgt nicht nur bei bestimmten Bedrohungen. Er ist als Reaktion generisch. Wir können uns im Grunde vor allem fürchten, wenn der Kreislauf aktiviert wird. Den Bedrohungsreflex können jederzeit zwei Dinge aktivieren: Erinnerungen oder aktuelle Erfahrungen, also etwas, das in diesem Moment passiert. Das System verankert Erinnerungen an frühere Erfahrungen in uns. Dr. Carrie Ressler, Professor für Psychiatrie an der Harvard University und einer der weltweit führenden Experten für die Neurobiologie der Angst zufolge, können diese Erinnerungen uns schützen oder gefährden. Schützende Erinnerungen bewahren uns davor, uns falsch zu entscheiden oder Fehler zu machen, durch die wir verletzt werden. Künftig meiden wir diese gefährlichen Situationen. Wenn Sie sich daran erinnern, wie Sie in einer 7 Meter hohen Welle in Hawaii schwammen, aus der ein Rettungsschwimmer Sie ziehen musste, bewahrt Sie dies davor, sich erneut in eine solche Situation zu bringen. Aber andere Erinnerungen sind gefährlich, denn sie bestimmen unser Verhalten derart, dass es zu Fehlanpassungen führt. Die Glocke läuten. Erinnerungen werden durch klassische Konditionierung zu einem Teil unseres Angstsystems, auch bekannt als Pavlovsche Konditionierung. Der russische Wissenschaftler und Nobelpreisgewinner Ivan Pavlov entdeckte während seines berühmten Experiments mit dem Verdauungssystem von Hunden zufällig, dass wir durch Assoziation lernen. Pavlov beobachtete, wie die Hunde zuerst nur dann mehr Speichel absonderten, wenn man ihnen Futter vorsetzte, stellte aber fest, dass ihre physiologischen Reaktionen sich mit der Zeit veränderten. Sie begannen zu sabbern, bevor sie Fressen erhielten. Er entdeckte, dass die Hunde auf die Geräusche reagierten, die normalerweise mit der Fütterung einhergingen, wie das eines sich nähernden Servierwagens, und mehr Speichel produzierten. Um seine Theorie zu prüfen, experimentierte Pavlov mit einer Glocke, die läutete, kurz bevor die Hunde das Futter erhielten. Zuerst löste die Glocke keine Reaktion bei den Hunden aus, aber mit der Zeit begannen sie, mehr Speichel zu produzieren, wenn sie nur die Glocke hörten. In der etwas umständlichen Ausdrucksweise der klassischen Konditionierung verwendete Pavlov einen neutralen Stimulus, die läutende Glocke, das zuerst keine Reaktion bei den Hunden auslöste. Das Futter war der unkonditionierte Stimulus, der zu einer automatischen Reaktion führte, nämlich der Speichelproduktion der Hunde. Der konditionierte Stimulus war der originale, neutrale Stimulus, das Läuten der Glocke, der nach wiederholter Verbindung mit dem Füttern zur gleichen Reaktion führte. Klassische Konditionierung, eine Art des unterbewussten, automatischen Lernens durch Assoziation, ist ein Mechanismus, durch den wir Ängste ausbilden. Bei Menschen besteht eine Asymmetrie zwischen verinnerlichten positiven und negativen Erfahrungen. Sie bedürfen keiner mehrfachen Kopplung eines konditionierten und unkonditionierten Stimulus, wenn etwas Traumatisches passiert. Anders als Pavlovs Hunde, die auf neue Weise reagierten, nachdem man mehrmals das Futter mit der Glocke kombiniert hatte, können sich menschliche Ängste durch eine einzige intensive Erfahrung bilden. Ein peinlicher Post in den sozialen Medien, eine Rede in der 7. Klasse, bei der sie vor der gesamten Schule wie erstarrt waren, zu entdecken, dass ihr Partner sie betrügt, beinahe zu ertrinken, ein Absturz der Finanzmärkte, auf denen sie ihr gesamtes Erspartes investiert hatten, was auch immer der Auslöser sein mag, kann direkt im Moment eine intensive Angst auslösen. Die Angst entsteht durch eine einzige Erfahrung und kann den Rest ihres Lebens andauern. Diese Asymmetrie ist vermutlich eine evolutionäre Anpassung. Durch die Geschichte haben Menschen, die schneller auf Bedrohungen reagierten, vermutlich besser überlebt und konnten daher eher ihre Gene weitergeben. Verinnerlichte Ängste kann man natürlich auch durch mehrere Erfahrungen über eine längere Zeitspanne erwerben. Das Mädchen, das ständig von ihren Altersgenossen in der Schule ausgegrenzt wird, der Angestellte, der einen emotional missbräuchlichen Vorgesetzten ertragen musste. Das Angstsystem, das Probleme und Gefahren vorausahnen soll, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, ist darauf ausgelegt zu lernen. Die Erinnerung an die Furcht neigt mit der Zeit dazu, verallgemeinert zu werden. Ständig in der Schule ausgegrenzt zu werden, kann sich zu einer Angst vor Intimität entwickeln. Missbräuchliche Beziehungen am Arbeitsplatz können ein allgemeines Misstrauen gegenüber Autoritätspersonen zur Folge haben.